Potenzial, Technologie.
Wenn es um Big Data, Datenschutz und organisatorische Maßnahmen im Cybersecurity, Governance und Risk-Bereich in Firmen geht, ist er der Experte. Er treibt mit großer Leidenschaft und Begeisterung die Revolution im Cybersecurity, Governance und Risk-Bereich in Organisationen voran. Ob Angriffe auf den persönlichen Laptop, Angriffe auf eine KMU oder Angriffe auf einen Konzern, kein Mensch ist ausgenommen von der Gefahr der Cyberkriminalität. Jedes dritte Unternehmen hat schon einmal einen Cyberangriff erlebt, Tendenz steigend. Als früherer Europachef von HP, einer der größten Hardware-Software-Hersteller der Welt, hilft Michael Müller aktuell KMUs dabei, sich vor den Gefahren der Cyberkriminalität zu schützen. Michael Müller, herzlich willkommen beim Swiss Capricorn Podcast.
Guten Morgen. Danke dir für die Einladung.
Michael, ich fange immer den Podcast mit der Frage an, wie bist du das erste Mal in deinem Leben mit der Digitalisierung in Kontakt gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, schon eine ganze Weile her, aber kann mich sehr gut dran erinnern. Mein Vater selbst war auch bei HP mal angestellt und er hat einen der allerersten PCs mitgebracht, den berühmten HP 150. Da muss man sich vorstellen, eine Riesenbox, ein Riesenmonitor in zwei Farben, grün-gelb, was anderes gab es nicht, Zeilenformat. Und es war damals schon das absolute Highlight zu sehen, hey, es gibt was, worauf man schreiben kann, eine moderne Schreibmaschine, man sieht auf dem Bildschirm den Text. Es war auch interessanterweise schon immer ein Game mit eingespielt. Also es war irgendwie schon, Computer war irgendwo mit Game verbunden. Also dieses erste Gerät hatte eine ganz simple Simulation drin, womit ich quasi über eine unbekannte Mauer einen Gegner abschießen konnte, so à la Schiffe versenken. Es war hochspannend, ja. Und das war Anfang der 80er Jahre, sage ich mal, muss das gewesen sein. Also das waren so die ersten Berührungspunkte. Und dann hatte ich mich auch für die IT-Geschichte interessiert von damals, war einfach ein spannendes Themachen. Hab dann zwar schultechnisch her die Wirtschaftsseite gewählt, wusste dann aber vom Studium her, ja, mach was Technisches, das ist vielleicht besser. Hab dann Informatik studiert und hab dann quasi irgendwo im Jahr 87 meine erste E-Mail-Adresse gehabt, wo du sagst, hey, E-Mail, das war schon mal eine ganz tolle Geschichte. Es gab kaum Kollegen, mit denen du E-Mail schreiben konntest, weil keiner hatte eine, aber wir hatten konntest du selber schreiben, konntest im Studentennetzwerk schreiben, aber es war schon eine coole Geschichte damals, genau.
Wow, Michael, du hast ja auch Positionen bei großen Konzernen mit großer Verantwortung auch gehabt. Was war denn deine Motivation, dann dein eigenes Unternehmen zu gründen? Was hat dich denn da hingetrieben?
Ich war ja die letzten 30 Jahre in Konzernen unterwegs, wie du sagtest, immer regional, multiregional, hauptsächlich im europäischen Umfeld. Und es war mir immer klar, dass wenn die Konzerne auch mal in gewisse Positionen kommt, es immer gefährlich wird. Es gibt die Hire-and-Fire-Mentalität und da war einfach schon das große Thema, sagen, was baue ich mir langfristig auf? Was mache ich nach der Karriere bei dem Großkonzern? Was möchte ich auch parallel machen, wo ich vielleicht ein ganz anderes Unternehmertum haben kann? Und das hat mich eigentlich gereizt, zu sagen, ja, ich will ein zweites Standbein aufbauen. Ich will was aufbauen, wo ich mir in Zukunft, wenn ich aus dem Großkonzern draußen bin, auch weiterarbeiten kann in einem eher relaxten Umfeld. Und so hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich dann gesagt habe, okay, was kann ich tun, in welchen Umfelden kenne ich mich aus und wo kann ich, ich sag mal, Kunden zusammenbringen durch das große Netzwerk, was ich habe mit IT-affinen Kunden. Ich habe dann die ganzen Fachhändler, die Partner aus dem IT-Umfeld. Ich habe dann irgendwo auch Bedürfnisse und da kann ich dann einfach Connections bilden. Und das ist genau das, was ich sagte, das kann ich, da habe ich gute Kontakte und so bin ich eigentlich losgelaufen. Ich gründe eine Firma, wo ich genau die Sachen zusammenbringen kann, wo ich sage, ich habe einen Kunden, der hat einen Bedarf, ich habe vielleicht eine Lösung, ich kenne jemanden, der die Lösung anbieten kann und wie kann ich die alle zusammenbringen? Also das Netzwerk erstellen und so kam ich auf die Idee und absichtlich auch mit dem Ziel zu sagen, okay, da kann ich vielleicht was aufbauen, was dann auch meinen Kindern oder Familie langfristig dann hilft.
Du bist ja Experte für Cybersecurity, hilfst Unternehmen, sich zu schützen vor Cyberangriffen. Was hat sich denn in den letzten 10, 20 Jahren verändert in diesem Bereich Cybersecurity? Da ist doch einiges passiert.
Ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Also zurückgehend nochmal auf meine Anfänge, als ich Informatik studiert habe. Ich hatte einen Mitkommilitonen, der kam aus Israel. Der hatte damals das allererste Virenprogramm für unsere Universität geschrieben. wir wussten damals eigentlich noch gar nicht, was Viren sind. Er hat gesagt, wir hacken hier rum, wir machen Dinge, wir schreiben Viren, um einfach, ich sag mal, Trojaner zu setzen, um Informationen zu bekommen. Das war damals für uns so eine Welt so. Ah, okay, gut, ihr seid quasi Diebstahl, Räuber, ähnlich. Nein, so kann man es nicht sehen. Wir gucken mal, wo es Lücken gibt. Wir schauen, was wir rausfinden können. Und er hat die erste Software dafür geschrieben. Haben wir uns Scanner gebastelt. Und die hat er nachher auch sehr erfolgreich an ein ganz großes amerikanisches Unternehmen verkauft, weil er war absolutes Genie war in diese Richtung. So, das war der erste Thema, wo er sagt, okay, es gibt Viren, man muss sich gegen Viren schützen. Und ich glaube, das war sehr lange das Hauptthemachen. Man hat sich einen Antivirenscanner gekauft und hat quasi reaktiv drauf geschützt. Wenn was passiert, dann habe ich quasi meinen Scanner, der untersucht das System. Ja, und bereinigt dann meinen PC und das alles ist gut. Es hat sich natürlich viel getan. Früher waren, sag mal, Organisationen, die versucht haben, Regierungen zu analysieren, irgendwo in Militärbereiche reinzukommen. Das hat sich natürlich dann alles weiterentwickelt, dann in den Bereich zu sagen, okay, wie kann ich da eine Wirtschaftskriminalität draus machen? Wie kann ich Firmen hacken? Wie kann ich Lösegeld erpressen? Und ich glaube, das ist ja das große Thema heute, dass ich drei verschiedene Arten von Hackern habe oder von Cyberkriminellen habe, die auf der einen Seite versuchen, eine politische Meinung durchzusetzen, quasi Propaganda zu tun. Es gibt dann die zweite Ebene, die wirklich sagt, ich will tatsächlich Wirtschaftskriminalität betreiben, ich will Geld erpressen oder Geld ergaunern, sage ich mal. Und dann gibt es auch noch den dritten Bereich, die tatsächlich unterwegs sind, die einfach einer Politik schaden wollen, also einem Land schaden wollen. Und da hat sich schon viel getan in der Professionalität. Dann natürlich nicht zu vergessen, der ganze technologische Fortschritt, der gekommen ist. Wenn ich mir vorstelle, früher, ich hatte einen einfachen PC, ich hatte zu einem Zeitpunkt X dann auch mal ein Netzwerk, womit wir die Daten verschicken konnten. Ja, heute habe ich Kühlschränke, die angehangen sind. Ich habe alle möglichen anderen Devices. Also was ist passiert? Ich habe den PC bekommen, ich habe die Infrastruktur bekommen mit den Netzwerken, ich habe IoT-Devices bekommen, ich habe KI dazu bekommen. Da hat sich doch sehr viel getan in dem technologischen Bereich, der auch angreifbar ist. Kleine Anekdote hierzu vielleicht. Wir hatten vor kurzem erst einen Anfall, also einen Cyberangriff von einem Kunden. Ja, dort sind die Hacker über seine Poolanlage reingekommen. Poolanlage? Wow. Was hat das Pool mit IT zu tun? Na, der Pool ist quasi komplett elektronisch gesteuert über Apps, über Apps, über Verbindungen und die sind natürlich auch ins komplette Netzwerk quasi eingebunden und das ist jetzt ein Device gewesen. Da gibt es keine große Sicherheit drauf, da gibt es keinen Viren, Scanner, Protection, Ähnliches drauf und darüber sind sie dann ins Netzwerk eingedrungen und haben sich dann langsam ausgebreitet und gesucht und irgendwann waren sie so weit, dass sie die entsprechenden Informationen hatten. Also das sind schon Dinge, da hat sich schon einiges getan und auch viel mehr, ich sag mal, entwickelt in die Bereiche hinein.
Ja, und weil es ja so viele Apps gibt und weil ja alles so vernetzt ist, digital vernetzt, ist ja das Potenzial für Cyberangriff ja auch so groß, nehme ich mal an. Das ist meine Schlussfolgerung jetzt.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Es ist ja nicht mehr so, dass ich sage, oh, ich habe meinen PC geschützt, damit ist alles getan. Nein, ich habe ja so viele Angriffspunkte, die mir einfach in meine Infrastruktur gegeben sind, dass quasi über diese Angriffspunkte quasi die Hacker reinkommen. Und da gibt es auch einen ganz, ganz guten Vergleich einfach. Wenn ich heute ein Unternehmen nehme und sage, okay, das Unternehmen ist jetzt nicht gut aufgestellt im Cyber-Security-Umfeld, dann braucht ein Hacker wahrscheinlich 2 Minuten, um reinzukommen und die Firma braucht 2 Jahre, um festzustellen, dass der Hacker drin ist.
Wow.
Weil sie einfach nichts machen oder nichts tun. So, dann gibt es aber die andere Firmen, die wirklich gut unterwegs sind. Ja, dort braucht der Hacker 2 Jahre, um reinzukommen und wahrscheinlich wird er nach 2 Minuten schon festgestellt, dass er drin ist, weil die Systeme so weit sind, so gut sind, dass sie das quasi mitbekommen.
Das heißt, es gibt Firmen, wo lange schon Hacker drin sind, ohne dass die Firmen es wissen.
Ja, absolut. Absolut. Gut, wow. Die haben jetzt wahrscheinlich oder unter Umständen den Vorteil oder das Glück, dass die Firma für den Hacker uninteressant ist, aufgrund von der Geldform, aufgrund von dem, was das Unternehmen macht. Dass sie sagen, ja, wir haben es uns angeguckt, reingeguckt, vergiss es, sind weitergelaufen. aber das kann schon vorkommen, ja.
Jetzt verantwortlich für die Cyber Security ist ja der CISO in der Firma. Mhm. Ja. Wie hat sich denn da diese Rolle verändert über die letzten Jahre? Kannst du das mal beschreiben?
Ich glaube, der CISO ist eine neue eigene Rolle, die entstanden ist. Früher hat es natürlich IT mitgemacht. IT ist für die Security zuständig. Und man hat erkannt, durch die ganzen neuen Technologien, die kommen, brauche ich jetzt eigentlich ein Konzept. Und dieses Konzept muss in eine in eine Stabsstelle integriert werden, die sich genau darum kümmert, und zwar allumfänglich darum kümmert. Und das ist der klassische CISO. So, was macht er? Er muss natürlich Konzepte erarbeiten, wie gehe ich mit der Cybersecurity um, wie gehe ich mit der Datensicherheit um, muss dort quasi die kompletten Sicherheitsmaßnahmen definieren, muss die in die Geschäftsstrategien mit integrieren und muss sie dort quasi mit aufbauen. Das Hauptproblem, was ich dort aber sehe, ist, dass in vielen Unternehmen diese Sicherheitsstrategie und die Geschäftsstrategie heute noch nicht übereinstimmen. Oder die Notwendigkeit, dass ich was im Cybersecurity-Umfeld machen muss, teilweise angekommen ist, aber noch nicht vom kompletten Unternehmen gelebt wird oder auch komplett integriert wird. Weil natürlich viele sagen, naja, ist ja nichts passiert, also warum soll ich es denn tun?
Also das heißt, Unternehmen reagieren viel mehr, als dass sie Präventivmaßnahmen ergreifen.
Richtig, also da müssen wir natürlich differenzieren zwischen, ich sag mal, Großunternehmen, SMB oder KMUs und Kleinunternehmen. Ich sag mal, die ganzen großen Unternehmen, die sind natürlich schon präventiv heute unterwegs. Die haben gelernt in den letzten Jahren aufgrund von diesen ganzen Hackerangriffen, die es gab, Erpressungsversuchen, dass sie aktiv unterwegs sein müssen, dass sie was tun müssen in diesem Bereich, sind auch mit Sicherheit die meisten gut aufgestellt. Was jetzt, sage ich mal, den SMB-KMU-Bereich anbelangt, ich glaube, da ist noch die ganz große Dunkelziffer an vielen Firmen, die sagen, naja, mich hat es ja bisher nicht getroffen und ich bin ja nicht interessant, also brauche ich da erstmal nicht viel tun. Aber das ist ein absoluter Trugschluss, weil durch die neuen Technologien, durch die KI-Geschichten werden auch so kleinere Firmen plötzlich interessant, weil da geht es dann plötzlich um Masse. Nicht mehr um die ganz großen Summen, sondern geht es um Masse, um Replizierung. Und wenn ich relativ einfach, sagen wir mal, hier den lieben Jakob hacken kann, ja, dann nehme ich ihn einfach mit. Und wenn ich da nur 50.000 rauskriege, ist auch ein 5-Minuten-Aufwand ist, dann ja, dann mache ich das.
Das heißt also, Sicherheitsstrategie und Geschäftsstrategie sind nicht einheitlich.
Die sind noch, genau, in manchen Unternehmen ja, aber in vielen passt es noch nicht zusammen. Man muss wirklich gucken, wie passt die Sicherheitsstrategie mit meinen Geschäftszielen zusammen, und in den Geschäftszielen muss quasi die Sicherheitsstrategie eigentlich ganz oben definiert werden. Und da gibt es ja jetzt einmal regulatorische Maßnahmen wie NIS2-Thematiken oder die ISO 27001-Geschichte generell, die auf Informationssicherheit geht, IT-Sicherheit geht, die versucht, solche Themen natürlich mit aufzunehmen, um quasi gewissen Firmen, die eine gewisse Repräsentanz haben, dort einfach einen Cyber-Security-Sicherheitsmechanismus aufzubauen. Und das muss jetzt noch Stufen runterkommen. Und es müssen auch die kleineren Unternehmen verstehen und vor allem die Geschäftsführer und Inhaber zu sagen, sie haben ein potenzielles Risiko in der Zukunft. Sie sehen es heute vielleicht noch nicht, aber es wird in der Zukunft mehr und mehr sie auch betreffen. Und da gibt es eigentlich so eine schöne Parallelität, Einbrecher in ein Haus. So, wenn ich jetzt zu einem Haus komme, wo es eine Alarmanlage hat, wo es vielleicht auch schon offensichtlich ist, dass dort andere Mechanismen quasi sind, dass die Türschlösser anders verriegelt sind, ähnliches, wird der Einbrecher das Haus nicht betreten, sondern wird gleich zu Nachbarn gehen, wo vielleicht sogar noch die Türe offen steht oder die Alarmanlage nicht ist. Und genau das muss quasi ein Unternehmen jetzt aufbauen. Und das müssen auch die SMBs mit aufbauen und sagen, ich muss mein Unternehmen schützen, weil sonst kommen sie von den anderen Unternehmen, die das schon gemacht haben, kommen sie nur noch zu mir, weil sie wissen, bei mir gibt es was zu holen und ich bin quasi nicht geschützt.
Das heißt, vor allem KMUs brauchen mehr Bewusstsein auch für diese Cyberangriffe.
Absolut, absolut. Und ich glaube, was die KMUs auch lernen müssen, ist, sich von ihrem Blickwinkel zu ändern. Heute ist es natürlich so, dass viele sagen, ja, ich habe meine IT-Abteilung, wir gucken innerhalb von unserem Netzwerk, sind wir super, wir machen Penetrationstests, wir haben Virenscanner, wir haben dieses, haben jenes. Das ist alles schön, aber ich muss auch gucken, wie sieht mein Blick von außen aus? Wie sehe ich denn von außen, bin ich von außen dargestellt, bin ich von außen angreifbar? Wie ist mein digitaler Fußabdruck heute vielleicht schon im Darknet? Wo bin ich denn dort sichtbar? Und das sind so Dinge, da müssen sich die Firmen, ich sage mal, öffnen, zu sagen, okay, es reicht nicht mehr nur meine eigene interne Sicht zu haben, sondern ich brauche auch externe Spezialisten, die von extern draufschauen können, zu sagen, hey, hier habt ihr einen Port offen, hier habt ihr eine Einfallstüre, die noch nicht abgesichert ist. Oder wir haben festgestellt, dass eure User Credentials im Darknet hausieren. So, was heißt das? Okay, da ist vielleicht irgendwo ein Mitarbeiter, der hat ein Passwort, wurde geknackt. Oder er hat irgendwo einen Trojaner drauf oder einen Passwort-Stealer drauf, der einfach jedes Passwort mitschreibt und nach draußen rausgibt. Und solche Dinge, die sind neu und die muss man sich angucken. Und da muss die Awareness noch her und da müssen die Unternehmen lernen zu verstehen, dass sie dort eine Kombination brauchen aus verschiedenen Geschichten. Und ich glaube, das ist ein generelles Thema. Wenn ich Cybersecurity aufbauen möchte, muss ich auch gucken, dass ich verschiedene Hersteller habe, verschiedene Systeme habe. Damit ich tatsächlich gucke, ich habe verschiedene Elemente, die nicht alle einfach zusammenhängen, weil wenn ich, sage mal, alles nur von Microsoft habe oder von Google, wie auch immer, dann ist es relativ schnell, dass ich von A bis Z durchkommen kann als Hacker. Sobald ich auch die Systeme variiere, Betriebssysteme variiere, ist es halt jedes Mal wieder eine neue Türe, die ich aufbrechen muss, und dann wieder eine neue Türe. Und solche Dinge muss man lernen, muss man sich angucken und muss auch ins Bewusstsein bekommen, dass ich dafür einen gewissen Teil investieren muss und Ressourcen aufbauen muss.
Also mal so eine externe Perspektive gewinnen. Michael, ich würde auch gerne mal über deine Erfahrung als Unternehmer sprechen. Was sind denn so die Herausforderungen bei der Skalierung eines Unternehmens?
Ja, das ist immer eine spannende Geschichte. Ich habe jetzt ein Unternehmen, nehmen wir mal ein Beispiel, 30 Mann groß, mache ein paar Millionen Umsatz und ich will jetzt wirklich wachsen. Was passiert? Klar, ich habe eine super Idee über mein Geschäftsmodell. Ich habe ein super Produkt unter Umständen und jetzt sage ich, ja, jetzt gehe ich in neue Märkte hinein. Was heißt das? Ich brauche neue Ressourcen. Ich brauche Leute. Ich brauche vielleicht neue Büros. Ich brauche neue Tools, neue Aktivitäten. Und das sind dann plötzlich alle Dinge, die man sich angucken muss. Und ich wachsen will, kommen natürlich viele von, ich kaufe dieses dazu, ich mache jenes, nehmen sich ein Sammelsurium zusammen, wo man aber genau überlegen muss, macht es überhaupt Sinn? Weil ich muss jetzt eigentlich bei der Größe anfangen, meine Basics richtig zu machen. Ich muss die Struktur richtig aufbauen. Ich muss quasi hergehen und sagen, okay, ich muss ein CRM-System haben, ein ERP-System haben, ein System für Personal und solche Themen. Und die muss ich jetzt so aufbauen, dass ich die entsprechend nachher skalieren kann. Dass ich die nicht nachher in einem Baukastenmodell wieder anpassen muss, nur weil ich 5 neue Leute dazu bekomme. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Thema der Skalierung, dass ich die Basis richtig machen muss. Ich muss meine Prozesse jetzt genau definieren. Was passiert, wenn ich neben Deutschland als Beispiel noch die Schweiz, noch Österreich, noch Frankreich und Italien dazu nehme? Wie mache ich den Prozess? Wie laufe ich damit weiter? Wie gehen dann die Ressourcen damit einher? Wie schnell stelle ich gewisse Leute ein? Wie baue ich die Ressourcen auf, um vielleicht nicht nachher irgendwo ein Kapitalproblem zu bekommen, Cashflow-Problem zu bekommen, wenn ich mittlerweile zu viele Mitarbeiter habe, aber der Umsatz noch nicht stimmt? Also das ist eine hochspannende Geschichte. Und für mich ist es da wirklich Basics. Man muss zurückgehen auf wirklich einheitliche IT-Infrastrukturen zu basteln, die wirklich skalieren können. Man muss die Prozesse ganz klar definieren, strukturieren, dass man die dann natürlich noch weiter vorne treiben kann. Und was man dann nicht vergessen darf, ist, in dem Moment, wo ich jetzt quasi skaliere, brauche ich neue Management-Schichten. Ich brauche Mittellayers sozusagen. Wie bringe ich dort die Kultur weiter? Wie bringe ich die Idee, die ich hatte, an diese Leute weiter, dass sie quasi das an die unteren Leute im Unternehmen weitergeben. Wie gehe ich mit den neuen Kulturen um, die in die Firma reinkommen? Ich wachse ja jetzt, sage ich mal, von 30 auf 50 Mitarbeiter. Das heißt, ich kriege sehr viele neue Mitarbeiter hinzu, die ein anderes Bewusstsein haben. Wie bringe ich dort meine Firmenkultur weiter? Da muss ich ein Augenmerk drauf setzen, da muss ich einen Fokus drauf setzen. Plus, was dann noch spannend ist, ich wachse plötzlich im Markt. Was macht denn meine Konkurrenz? Vielleicht war ich ja bisher noch gar nicht sichtbar für die Konkurrenz, weil, bisher war ja der Herr Müller mit seinem kleinen Unternehmen nur 2% vom Market Share. Da hat es keinen interessiert, was ist, wenn ich jetzt plötzlich mal 5, 6, 7% bin. Ändert sich die Strategie der Großen, die dort auch im Markt spielen, und meine Mitkonkurrenten und sagen, jetzt müssen wir auf den Herrn Müller aufpassen, jetzt wäre Markt aggressiver. Wie ändert sich das ganze Thema? Und das ist in so einer Skalierungsdiskussion, darf man es nicht vergessen, und hochspannend, weil das hat natürlich eine Auswirkung nachher, wo entwickle ich mich hin? Wieder zurückgehend auf, was kann ich meinen Ressourcen leisten? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Weil das sind Parameter, die man dann nachher angucken muss. Nicht, dass man dann in diesem Deadloop drin ist. Man hat Personal gekauft, man hat Büros gekauft, aber der Umsatz kommt nicht, weil die Konkurrenz reagiert hat.
Mhm. Wow. Also ein gutes Prozessmanagement, eine Struktur schaffen, Systeme etablieren und dann auch natürlich schauen, was die Konkurrenz macht.
Absolut.
Michael, ich würde gerne auch mal über unser Thema, was vor allem natürlich Swiss Capricorn interessiert, nämlich Rekrutierung von Mitarbeitern. Was sind denn für dich so die Herausforderungen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern? Was sind denn so deine Erfahrungen? Du hast ja einen Konzern rekrutiert. Aber jetzt auch mit deinem eigenen Unternehmen, vielleicht kannst du da mal deine Erfahrungen erzählen.
Ja, Mitarbeiter. Ein sehr hohes Gut in jedem Unternehmen. Wird oft unterschätzt zu sagen, der Mitarbeiter ist eigentlich das Gut Nummer eins, was man sich hegen und pflegen muss, weil neu einstellen kostet wesentlich mehr, wie einen bestehenden Mitarbeiter zu pflegen. Aber die Hauptthematik für mich war immer, die richtigen Leute am Markt zu finden. Und was heißt richtig? Richtig war für mich weniger zu sagen, hat er genau den Skillset, den ich brauche, oder hat er genau das Profil, was ich suche. Nein, für mich war es eher die Attitude. Hat er wirklich den Willen zu arbeiten? Hat er den Willen, weiterzuentwickeln? Hat er quasi eine gewisse Entrepreneurship zu sagen, hey, ich will was nach vorne treiben? Und das ist ein Thema, was mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, weil in meinem letzten Konzern, wo ich unterwegs war, hatte ich oft das Thema, ich kam neu hinein, habe die Abteilungen gesehen, habe Leute gesucht, auch für neue Stellen. Und das Erste, was gefragt wurde, ist, ja, ich hätte gerne die 4-Tage-Woche. Ja, es sind 30 Stunden eigentlich angebracht pro Woche. Wie sieht es denn jetzt mit dem Fitness-Abo aus und sonstigen Thematiken? Ich verstehe die Fragen. Ich weiß auch, dass solche Dinge angeboten werden von vielen Firmen. Aber sorry, wenn ich nach vorne kommen will, wenn ich was tun möchte, muss ich verstehen, dass eine 30-Stunden-Woche nicht ausreichend ist. Ich muss vielleicht mal 40 Stunden arbeiten. Ich muss halt wirklich hier eine Attitude an den Tag legen, die heißt, ich will was bewegen.
Was wäre denn eine Frage, die der Kandidat stellen würde, wo du sagen würdest, der könnte spannend sein, der Kandidat?
Ich sage typischerweise Kandidaten, die bei mir eher schon in die Richtung kommen, sagen, okay, wo kann ich mich hin entwickeln? Wo geht die Reise hin? Wo gibt es meine Möglichkeiten in Zukunft in dem Unternehmen noch andere Dinge zu tun? Ich habe es natürlich auch oft gesehen, dass viele Kandidaten, die heute kommen, eine Tätigkeit wie ein Projekt sehen. Das Projekt mache ich für 1-2 Jahre, dann ziehe ich weiter zum nächsten Projekt. Und daher war es für mich schon auch immer interessant und wichtig, den Mitarbeitern wie auch den Kandidaten zu zeigen, guck mal, hier ist ein Entwicklungspfad, den du machen kannst. Und Entwicklungspfad heißt nicht unbedingt nur, er muss CEO der Company werden, sondern ich kann mich auch vertikal entwickeln und sagen, okay, heute mache ich, keine Ahnung, IT-Entwicklung, morgen mache ich Prozessengineering, übermorgen mache ich Vertrieb. Und wenn mir das auch noch gefällt, dann mache ich vielleicht noch Finance mit. Solche Möglichkeiten muss man geben und da muss man auch offen sein. Aber da brauche ich die richtige Attitude vom Mitarbeiter. Wenn er die Willingness dazu hat, dann macht das auch. Dann kann ich ihm auch die Techniken beibringen. Aber ich brauche jemanden, er braucht den Willen, den muss er haben.
Das heißt also, Kandidaten kann man auch im Unternehmen halten, indem man ihnen auch einen Weg zeigt und auch gezielt fördert. Gibt es sonst noch andere Dinge, die ein Unternehmen tun kann, um gute Talente zu halten, auch im Unternehmen? Also, dass sie nicht zu Google abwandern oder zu Microsoft?
Ich glaube, was heute extrem wichtig ist, ist die Arbeitsumgebung, die Teamumgebung. Also ich habe es in meinem Team immer geschafft, durch Transparenz, Offenheit, auch dem Team und den Mitgliedern zu sagen, wir sind hier eine Organisation, die zusammenarbeitet. Es ist nicht du gegen mich oder Ähnliches, sondern wir haben immer als Team agiert. Und was ich gerne genommen habe, ist den Vergleich zur Formel 1. Ich habe mir gesagt, liebe Leute, wir sind das Team, die jetzt momentan den Pitstop macht. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, jeder hat seinen Teil dann dran, der dann beiträgt, dass der Pitstop innerhalb von x Sekunden abläuft oder das Projekt läuft. Und nicht, dass es falsch versteht. Der Fahrer, der innen drin sitzt, bin nicht ich. Sondern das ist unser Ergebnis, ist der Fahrer. Ich bin derjenige, der außen rum hängt und euch hilft, euren Job perfekt zu machen. Ich bin derjenige, der euch hilft. Ich bin nicht derjenige, der irgendwas anderes macht. Ich bin hier, um euch zu helfen, damit ihr perfekt organisieren und arbeiten könnt. Und die Einstellung, ich glaube, ist extrem wichtig und die motiviert dann auch die Leute, weil sie eine Verantwortung haben. B, ganz genau wissen, sie werden gehört, sie können mitreden, sind im Team drin. Und diese Kombination hat sich bei mir eigentlich immer ausgezeichnet durch eine Attrition Rate, die far unter 1% lag.
Das heißt, der Team ist wichtig, die Teamumgebung, Eigeninitiative, den Leuten Eigenverantwortung geben und Transparenz in der Kommunikation.
Dann genau, ob gut oder schlecht, egal was ist, auch wenn man Layoffs hat, ein Ähnliches, du musst offen, transparent kommunizieren und dann findet man auch Mittel und Wege. Und das war eigentlich schon ein Thema, wo ich glaube, die Leute haben das respektiert und damit hatten wir eigentlich immer eine gute Teamkultur. Und wie gesagt, ich hatte extrem wenige Abgänge in den Abteilungen, die ich hatte. Die meisten sind promoviert, nach oben geschoben worden, was einen als Manager extrem freut, wenn jemand nach oben geht und die Leiter nach oben macht. Und der Rest ist eigentlich, ja.
Das heißt auch, unangenehme Botschaften auch kommunizieren, ehrlich und transparent,
absolut,
aufrichtig.
Absolut, genau.
Was können denn Kandidaten tun, um auch in diesem sich stark wandelnden Arbeitsmarkt fit zu machen, fit zu halten, dass sie auch weiterhin gefragt sind im Markt?
Ja, ich glaube, du musst heute jeden Tag weiterlernen. Also du musst schon lernen, du musst schon auch gucken, was sind die neuesten Technologien, wo gehen die Prozesse hin, welche sind die Bereiche, die momentan am Wachsen sind, wo sind Bereiche, die sich in der Zukunft entwickeln. Ich glaube, man muss schon flexibel sein und sagen, na, ich habe jetzt mein Studium, das reicht. Nein, man muss schon gucken, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich up-to-date bleiben mit den heutigen Themen. Beispielsweise KI, was läuft im KI-Umfeld? Ich muss es jetzt nicht beherrschen, aber ich muss ein Verständnis für haben, was ich mir tun kann. Da gibt es dann andere Leute, die das implementieren können oder die helfen können. Aber es sind so Themen, die muss ich tun oder ich muss mich mal weiterentwickeln. Was machen Führungsthematiken? Was macht People-Management? Machen Finanzthemen? Dass man einfach, ich sage mal, sein Profil abrundet mit noch Zusatzinformationen und Zusatzwissen, was man vorher vielleicht nicht hatte, um einfach, ich sage mal, im Laufe der Zeit dabei zu sein, zu wissen, okay, was passiert denn in den Bereichen? Und das ist ein wichtiges Thema hier. Plus, ich glaube, man muss schon lernen zu sagen, ich baue mir ein Netzwerk auf an Leuten. Also ein ganz großes Thema auch die Netzwerkgeschichte, weil im Endeffekt komme ich in die neuen Firmen, in neuen Positionen über ein Netzwerk nachher hinein. Mhm. Oder über jemanden, den ich im Netzwerk kenne, der meine Arbeit schätzt und auch fördert und würdigt. Und damit komme ich dann nach vorne.
Also Weiterentwicklung, sich weiter informieren über neue Technologien, über neue Themen, aber gleichzeitig auch das Netzwerk erweitern, um auch die Karriere weiter zu planen, dann auch innerhalb, aber auch außerhalb des Konzerns.
Genau,
oder der
absolut,
Firma,
absolut.
Was ich bei der Rekrutierung natürlich immer mitbekommen habe, ist dann oft gerade im Tech-Bereich die Frage, gibt es den Job auch als Remote-Position? Jetzt, wie denkst du die Bedeutung von Remote-Working jetzt vor allem im Tech-Bereich? Wie siehst du den Stellenwert dort?
Ja, der ist schon ziemlich hoch. Ich muss jetzt mal sagen, bei der Firma HP, wo ich unterwegs war, da haben wir im Prinzip schon Remote Working in den 80er, 90er Jahren gehabt. Es war die Open Door Policy, es war die, Big Space Open Office Policy, die man hatte. Es gab keine kleinen Konferenzzimmer oder kleine Arbeitszimmer, sondern es gab das Großraumbüro. Und ja, man hatte Kernarbeitszeiten, aber es war das gleiche Themachen, wenn ich irgendetwas zu Hause machen wollte, weil ich mich mehr fokussieren wollte, dann hatte man die Möglichkeit, das zu tun. Also gab es schon so eine Art Homeoffice mehr oder weniger. Ich glaube, es ist heute auch das gleiche Themachen. Ich kann im Homeoffice mich sehr konzentriert gewisse Dinge tun. Andersrum ist ein Office nicht zu ersetzen, weil dort habe ich die sozialen Komponenten. Ich habe das Themachen auch, ich kann auf einem kleinen Dienstweg viele Dinge einfach mal lösen, die ich über einen Teams-Call oder über einen Telefon-Call nicht hinbekomme. Weil ich kann mit dir, lieber Jakob, an den Kaffeepott gehen oder an den Billardtisch gehen. Wir können uns das angucken und haben dann ein Thema vielleicht in 5 Minuten erledigt, wo ich vorher Jahre, Monate brauche, weil keiner drüber redet, weil es halt immer in dem Tagesgeschäft untergeht. Und das sind schon Dinge, wo ich sage, man braucht den Austausch zwischen zwischenmenschlichen Austausch auch noch. Und daher muss eine Kombination sein aus Remote ist gut, aber die Leute sollten auch regelmäßig mal wieder ins Office kommen, mit den Kollegen sich treffen, wo man dann wirklich den Austausch machen kann.
Also sozialer Austausch immer noch sehr wichtig.
Ja, also sehe ich als sehr wichtig noch an. Ja. Und hilft auch, wieder in dem Bereich für Teamwork und Team Spirit und wie ist denn meine Motivation auch mit den Mitarbeitern zusammen und wie ist mein Wohlbefinden?
Absolut. KI verändert ja die Welt. Welche Jobs werden verschwinden? Welche bleiben und welche werden neu geschaffen?
Ja, also KI ist ja heute Schlagwort für alles, aber ich denke, was ganz offensichtlich ist, alles, was ich automatisieren kann, wird verschwinden. Das wird automatisiert, wird von KI übernommen werden, was auch Sinn macht, dass ich dort wirklich den Prozess habe, der es tut. KI wird Themen übernehmen, wie beispielsweise Callcenter, wenn es um einfache Fragen geht, wenn es um einfache Thematiken geht und einfach geht sogar dahin zu sagen, hey, ich habe mein Passwort vergessen, kannst du bitte ein Reset machen, wo ganz klare Muster hinterlegt sind, wie und was muss ich tun. Also da gibt es sehr viele Automatismen, die man machen kann und ich glaube, da werden einige Jobs verloren gehen. Dort ist es dann aber so, dass ich sagen muss, es muss ja jemanden den Maschinen auch beibringen, was sie tun müssen. Sie müssen die Prozesse definieren, sie müssen die Fragen- und Antwortkataloge definieren, sie müssen, auch die Triage vorbereiten, sagen, okay, wie muss ich mich entscheiden, wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, A oder B? Die Maschine kann es nicht machen. Die hat eine Empfehlung oder eine Idee, aber ich muss der Maschine ganz klar sagen, okay, in diesem Fall musst du dich für A oder für B entscheiden oder für C entscheiden. Und da werden die Rollen sich schon hinändern. Wir werden Rollen sehen, die tatsächlich diese KI jetzt, sagen wir mal, bespielen, definieren, überwachen und da wird sich schon einiges hin verändern. Also ich brauche ein anderes Skillset, als ich vorher hatte. Mhm. Ich habe irgendwann mal Informatik studiert, also ich weiß, wie man programmiert. Ja, ich brauche heute eigentlich keine Programmierung mehr, weil das kann die KI machen. Mhm. Ich muss aber wissen, was ich möchte und ich muss extrem gut beschreiben können und ich muss überprüfen können, was sie denn geschrieben hat, dass es genau das ist, was ich möchte. So, jetzt gibt es heute natürlich KI-Programme. Mit der einen kann ich programmieren, mit dem anderen kann ich überprüfen, was der programmiert hat, ob es das ist, was ich möchte. Aber das heißt, ich muss ja trotzdem das Verständnis für haben, dass wenn ich einen Würfel wollte mit 4 Seiten, dass ich nachher einen Würfel mit 4 Seiten rausbekomme. Und nicht mit 5 oder 6 oder 7 oder was auch immer. Und dann wäre es kein Würfel mehr. Also da brauche ich dann schon eine andere Fähigkeit, die dann wirklich das umsetzen kann, was die KI nachher für einen machen kann. Und ich glaube, da wird es dann sehr viele neue Tätigkeiten geben, weil das ist ein hochspannendes Bereich, wo ich dann wirklich Regeln definieren muss, Abhängigkeiten definieren muss, Entscheidungen definieren muss und kann, was passiert, wenn, wie, wo und oder auch Analysen dann einfach treiben kann. Ich kann wirklich diese, ich sage mal, die einfache Analyse dem Tool übergeben und ich kann mich tatsächlich auf die Ergebnisse konzentrieren, heißen, was heißt das, was sind die Ableitungen, was muss ich da draus weitertreiben.
Michael, ich hätte noch ein paar Fragen auch zu dir persönlich, also so eine Selbstreflexionsfrage. Was ist denn deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du vielleicht ein bisschen besser bist als andere?
Mir wurde es immer oft nachgesagt, dass ich eine extrem schnelle Auffassungsgabe habe und dadurch oft auch mein Gegenüber verloren habe, wenn wir in Diskussionen waren, weil ich das große Bild relativ schnell erkannt habe und daraus hin auch auf die Details gehen konnte. Ich glaube, da bin ich recht gut drin zu sehen in den Diskussionen, in Prozessen, in Projekten, wo es auch immer war, zu sagen, okay, um was geht's? Wie ist das große Bild? Was muss man tun? Und jetzt können wir loslegen.
Sehr gut, sehr gut. Welches Leitbild oder hast du ein Motto, vielleicht ein Credo, was dich so in deinem Leben treibt?
Ich bin schon immer sehr, sehr competitive unterwegs. Ich bin Sportler durch und durch. Und das hat mich ziemlich früh geprägt, dass quasi der zweite Platz der erste Verlierer war. wir hatten eine Mannschaft, die war hochtalentiert von den Spielern, die wir drin hatten.
Was für ein Sport hast du?
Faustball gespielt. Fußball. Da waren wir ja von Anfang an auf den höchsten Ebenen unterwegs, im Jugendbereich hinweg. Dann auch im Erwachsenenbereich haben wir in Deutschland in der ersten Bundesliga gespielt. Wir haben sogar auch mal einen Europapokal gewonnen. Also wir waren echt gut unterwegs und das hat einen schon geprägt in der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Zum einen als Team, deswegen bin ich ein guter Teamplayer. Aber andersrum war unsere Wettgeist oder Wettkampfstärke schon so zu sagen, okay, wie können wir gewinnen? Und zwar alles aufs Gewinnen ausgerichtet. Und selbst mein Partner, den ich heute im Boot drin habe, der hat auch Faustball gespielt, aber in einer anderen Mannschaft. Also ich komme aus dem Stuttgarter Bereich, er kam aus dem Nürnberger Bereich und wir haben uns regelmäßig Schlachten auf dem Spielfeld geliefert. Und das hat uns immer angestichelt, immer zu sagen, wer war besser, wer war Erster. Und das hat sich im Berufsleben durchgezogen. Für mich war es immer das Ziel, wie kann ich der Beste sein bei Quotaerfüllung, wie war ich der Schnellste, die Zahlen zu erreichen, wie konnte ich sicherstellen, ich habe alles erreicht, was ich kann. Wobei es mir immer dort wichtig war, dass das Team im Vordergrund stand, nicht ich selber. Also das ist schon ein Thema, wo ich sage, ja, ich bin sehr competitive, ich versuche schon zu gewinnen mit den legalen Mitteln, die es gibt, so schnell wie möglich, so gut wie möglich, aber immer mit dem Hintergrund vom Team. Und das hat sich heute auch noch überall bewährt. Also selbst wenn ich mit meinen Kindern, und das war schon ein großes Problem, irgendwo nur ein Brettspiel oder sonstiges machen musste oder durfte, ich habe mich immer sehr stark zurückhalten müssen, dass die gewinnen dürfen. Das ist schon so ein Thema. Ich muss. Aber es ist interessant, es auch mal zu sagen, okay, ich stecke zurück und lass die anderen gewinnen. Wobei das nicht in meinem Naturell liegt, das ist schon so.
Gibt es sonst noch Dinge, die du aus dem Sport mitgenommen hast?
Also wie gesagt, was hochspannend war, das Thema Teamwork. Als Team wirklich zusammen zu agieren und als Team zu gewinnen, wie auch als Team zu verlieren. Und ich glaube, das ist auch ein Themachen für dann weiterhin die Karriere, nachher auch mit den Teams zu sagen, und warum wir auch eine gute Teamkultur hatten, ist, wir gewinnen als Team und verlieren als Team. Es ist nicht so, dass ich quasi die Arbeit vom Team genommen habe und die auf dem Silberblatt so nach oben präsentiert habe und sage, hey, das ist meine Tätigkeit, sondern nein, es ist, hey, das Team hat es gemacht oder die Person aus dem Team hat es gemacht, die entsprechenden nach vorne zu bringen. Und das habe ich absolut gelernt in der Mannschaft, weil wir hatten einige Meisterschaften, wo wir die deutsche Meisterschaft gespielt haben, die wir dann unglücklich verloren haben, weil eine Person A vielleicht nicht gut war an dem Tag oder zwei nicht gut waren oder ich selber nicht gut war. Und es gab nie das Thema in dem Team zu sagen, hey, wir haben verloren wegen dir. Es war immer, wir als Team haben verloren. Wir haben vielleicht in dem Moment, wo wir einen Spieler hatten oder zwei, die nicht so top waren, haben die anderen nicht ausgleichen können oder nicht besser unterstützen können. Und damit waren es wir als Team, es war nicht die Einzelperson. Ja. Und das war für mich schon ein großes Learning, was ich immer mit durchgezogen habe. Ja.
Als Abschlussfrage würde ich dich gerne noch von dir wissen, wie wird KI dein Leben in 2 Jahren verbessern?
Oh, hervorragend. Da wird sich viel tun, hoffe ich doch. Ich habe dann plötzlich jemanden, der meine ganzen E-Mails liest, meine Prozesse automatisiert, die ich ständig selber tun muss. Ich glaube, da wird doch schon viel kommen, was einem im Alltagsleben helfen wird, um Dinge effizienter zu generieren. Ich habe das erste Mal mit Copilot vor 2 Jahren, ist es glaube ich, angefangen, als es ganz rauskam, wo wir noch Beta-Versionen hatten. Einfach zu sagen, du, mach mir doch mal die Zusammenfassung vom Teams-Call, den wir mit dem Team hatten. Und das war natürlich schon genial. Du hast den Team-Call, es wird aufgeschrieben, 2 Minuten später hast du eine Zusammenfassung mit den Key-Punkten, die wichtig sind und kannst da eine Nachverfolgung machen und hast dir eine halbe Stunde Zeit gespart, um wirklich das Meeting zusammenzuschreiben. Oder wenn du viele E-Mails bekommen hast, schreib mir einfach mal die E-Mails zusammen. Was ist Wichtiges reingekommen? Da gab es schon einfache Dinge, die da geholfen haben. Gut, heute sind wir schon viel, viel weiter, aber damals war das schon ein tolles Thema und das hat schon viel Zeit erspart. Und ich glaube, da geht es noch weiter in diese Richtung, dass da viele Themen, viele Prozesse automatisiert sind, wo man sich viel Zeit sparen kann und man dadurch auch Freiheiten bekommt, neue Dinge zu tun. Oder ich guck mir die ganze neue KI an, wo ich ja viel mehr Fragen stellen kann, viel mehr Antworten bekomme, die einfach wirklich helfen bei Analysen, bei Nachfragen viel mehr Antwort zu bekommen. Klar, man muss es noch prüfen, ob das überhaupt richtig ist, was dort geschrieben wird oder nicht, aber es gibt viel mehr Ideen und viel mehr Möglichkeiten, sich darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist schon ein großes Thema, was hilft und was uns nach vorne bringen wird.
Michael Müller, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Unternehmen und freue mich auch auf weitere zukünftige spannende Gespräche.
Vielen Dank, Jakob. Es war eine Freude, dabei zu sein.
Technologie.